So, wir denke, wir machen weiter bei unserem Flug über den Epheserbrief, um den roten Faden dieses wichtigen Lehrbriefes zu verstehen. Und kommen jetzt zu dem zweiten praktischen Teil. Und ich denke, zu Beginn lese ich erstmal die ersten 6 Verse, um erstmal Gottes Wort voranzustellen. Also aus Epheser 4, ich lese erstmal flüssige Übersetzung, weil wir noch mehr Text vorhaben. Die ersten 6 Verse. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und gebt nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Soweit mal diese ersten 6 Verse. Also wir hatten gesehen, nochmal kurz zur Erinnerung, dass neben dem Brief an die Römer, der Brief an die Epheser, der lehrmäßige Brief des Neuen Testaments ist. Und der sehr strukturiert aufgebaut und von daher ist es gut, es auch zu verfolgen, wie so die Gedanken aufgebaut sind. Und in den ersten 3 Kapiteln haben wir die eigentliche Lehre sozusagen und in den letzten 3 Kapiteln jetzt hier die praktische Anwendung. Das hat er eben gesagt, wie wir auch gelesen haben, ich ermahne euch nun oder ich bitte euch nun, dass ihr jetzt auch nach dieser Berufung, die wir gerade betrachtet haben, in den ersten 3 Kapiteln, auch entsprechend würdig lebt. Das ist jetzt genau das Thema. Und wir werden jetzt mal kurz uns eine Übersicht verschaffen über diese letzten 3 Kapitel, diesen, sag mal, praktischen Teil, diesen Anwendungsteil. Da gibt es eine Einleitung am Anfang und ein Ende am Schluss. Und dazwischen ist der eigentliche Teil. Und die ersten 6 Verse, das ist die Einleitung, die haben wir gerade gelesen. Da gibt es so ein bisschen das Thema vor, habe ich gerade schon gesagt. Und macht eine Einteilung. Er nennt dann 3 Bereiche. Wir gucken das gleich noch ein bisschen genauer an. Er nennt 3 Bereiche und anhand von diesen 3 Bereichen wird dann auch der Rest eingeteilt. Also der erste Bereich ist der der christlichen Gemeinde, also aller Gläubigen. Und der zweite Bereich ist der des christlichen Bekenntnisses. Und der dritte Bereich der der ganzen Schöpfung. Und in alle 3 Bereichen sind wir ja drin. Und im Blick auf diese Bereiche ermahnt er oder bittet er eben, würdig zu leben. Und dann zum Schluss kommt dann noch diese Waffenrüstung, dass er sagt, um jetzt in diesen Bereichen auch zu bestehen, braucht ihr die Waffenrüstung Gottes und Gebet. Soweit kommen wir natürlich heute nicht, nur die erste Hälfte vielleicht. Aber da wollen wir jetzt mal kurz einsteigen. Also schauen wir uns den ersten Teil an, die Verse, die wir gelesen haben. Wie gesagt, hier beginnt ganz offensichtlich der praktische, der ermahnende Teil mit den Worten, ich ermahne oder bitte euch nun. Und er hat ein paar ganz grundlegende Dinge noch zu sagen. Ich lese das nochmal. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Aber erstmal sagt er, freundlich gegenüber allen. Ja, da ist, glaube ich, jetzt keiner so richtig ausgenommen. Gegenüber allen. Und dann kommt er aber doch auf die christliche Einheit zu sprechen und sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Und das ist jetzt natürlich die Einheit der Gläubigen, die Gottes Geist geschenkt hat. oder wörtlich heißt es, die Einheit des Geistes zu bewahren. Was meint das denn? Also es ist eine Einheit, die Gottes Geist geschenkt hat. Es ist keine Einheit, die wir machen können oder hätten machen können, sondern eine Einheit, die hat Gottes Geist geschenkt. Ja? Und es betrifft alle Gläubigen. Alle Gläubigen gehören zu diesem einen Leib, ja, sind mit dem einen Geist getauft sozusagen und gehören zu diesem einen Leib Christi, sind auf Ängste verbunden mit dem Haupt im Himmel, mit Christus. Das ist eine Einheit und alle gehören dazu. Und diese Einheit hat der Geist gemacht. Und unsere Sache ist es nur, diese Einheit anzuerkennen und sozusagen praktisch zu bewahren. Ja. Triffst du irgendwo einen Gläubigen im Zug oder so, dann weißt du, wir sind eine Einheit. Ja, das ist einfach anzuerkennen, zu wissen, alle Gläubigen gehören zusammen. Ja. Und es ist auch klar, dass auch in der Praxis nur der Geist Gottes die Einheit bewahren kann. Das können wir selbst nicht machen. So, das ist mal, was er ganz vorneweg sagt. Und man merkt schon, er spannt hier eine ganze große Spanne auf eben. Freundlich gegenüber allen auf der einen Seite und diese Einheit der Gläubigen bewahren. Also da merkt man schon, es geht um eine ganze Bandbreite. Und das bringt uns jetzt zu diesen drei Bereichen, die er dann auch aufzählt. Und das kann man sich so vorstellen wie drei konzentrische Kreise, also drei immer größer werdende Kreise. Und er sagt ja zuerst mal in Vers 4, ich lese nochmal, da ist ein Leib, ein Geist und eine Hoffnung der Berufung. Ja? Und das ist diese erste Einheit, die der christlichen Gemeinde sozusagen. Das ist der innerste Kreis. Also, alle, die zu diesem einen Leib gehören, alle Gläubigen eben. Ja? Diese Einheit, die der Geist geschafft hat. Und sie haben alle diese eine selbe Hoffnung, dasselbe Ziel im Himmel. Und das ist im Prinzip das, was wir auch schon in Kapitel 1 vor allem betrachtet haben. Das ist diese Hoffnung der Berufung. Ja, das ist für alle gleichermaßen wahr. Das ist der erste, der innerste Bereich. Zweitens sagt er, da ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und das ist jetzt der Bereich des christlichen Bekenntnisses. Denn jeder, der bekennt, ein Christ zu sein, bekennt sich ja zumindest so rein formal zu Christus, zu diesem Herrn. Ob er jetzt wirklich gläubig ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ja? Aber er hat zumindest rein formal diesen christlichen Glauben, den er bekennt. Und ja, die Taufe ist ja auch ein Bekenntnis zu Christus. Das kann echt sein oder nicht, das ist jetzt hier nicht die Frage. Das ist der Bereich des christlichen Bekenntnisses. Und weil es eben auch unecht sein kann, ist der Bereich größer als der erste. Also er umfasst alle Gläubigen, auch wir bekennen uns zu Christus, aber er umfasst auch solche, die das nur äußerlich tun. Ja? Die nur sagen, Herr, Herr, wie wir das in den Evangelien oft finden, da ist auch die Rede von Knechten, die aber gar keine echten Knechte sind. Ja? Also das ist dieser größere, der zweite Bereich. Und dann drittens sagt er, da ist ein Gott und Vater aller, der über alle regiert und durch alle wirkt. Ich muss es mal so verstehen, das passt dann auch zu dem, was nachher kommt, dass es der Bereich der Schöpfung ist. Ja? Es geht um die Schöpfungsordnung, die ja auch von Gott kommt. Also das ist ein bisschen, man könnte ein bisschen stutzen, weil hier steht Gott und Vater. Aber wenn man Vater so versteht, wie es im Alten Testament verwendet wird, der Vater im Sinn von Schöpfer, der Ursprung der Schöpfung, dann ist es auf jeden Fall klar, dass es um diese Schöpfung geht. Ja? Denn Gott und Vater aller. Ich meine, das war schon immer ein Punkt der Diskussion, ob man das so verstehen soll oder nicht. Schon ganz früh, schon beim Abschreiben des Urtextes, haben da manche das ein bisschen anders gemacht, haben dann geschrieben, Gott und Vater von uns allen, weil sie gedacht haben, Vater, das kann doch bloß die Gläubige beziehen. Aber da kann man sich drüber streiten oder es auch lassen. Ja. Ich muss mal so verstehen, das sind drei Bereiche und auf jeden Fall sind wir als Gläubige ja, in allen drei Bereichen drin, das ist klar. Also wir sind auf jeden Fall da ganz in der Mitte und damit in allen drei Bereichen. In der christlichen Gemeinde, und das meint jetzt nicht nur so vor Ort eine Gemeinde irgendwie, sondern die, im Epheserbrief sowieso, die Gesamtheit aller Gläubigen, universal. Und sogar über die Zeit hinweg. Ja? Alle Gläubigen, die zu der Gemeinde gehören, von Pfingsten bis zum Wiederkommen des Herrn, die alle gehören zu der großen Gemeinde. Ja? Und da sind wir alle mit dabei. Und wir alle gehören zum christlichen Bekenntnis auf der Erde und wir alle gehören zur Schöpfung. Und möchten auch diese Ordnung, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, entsprechend. Ja, also deshalb ermahnt Paulus jetzt in den folgenden Versen uns im Blick auf diese drei Bereiche. Er ermahnt natürlich uns, nicht die Welt. Ja, das ist ja klar. So, und dann kommen wir eigentlich vielleicht zum ersten Kreis. Das ist relativ knapp behandelt nur im Epheserbrief. Ich mache erstmal ganz kurz den Überblick, um was geht es da? Es geht um den Bereich der christlichen Gemeinde, also das ist der eine Leib. Und da sagt er einfach Folgendes. Christus ist in den Himmel hinaufgestiegen und hat der Gemeinde auf der Erde Gaben gegeben. Zweitens, wozu hat er das gemacht oder wozu gibt er Gaben? Ja, damit der Leib wächst und sozusagen erwachsen wird. Und drittens, wozu ist das wichtig, dass wir erwachsen werden? Es ist dazu wichtig, dass wir feststehen können und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt werden. Und da hat jeder seinen Beitrag, den er dazu leistet. Das ist ganz kurz zusammengefasst hier der Inhalt dieser Verse 7 bis 16. Jetzt schauen wir kurz ein bisschen genauer hin. Ich lese ein paar Verse, jetzt nicht jeden Vers, aber so ein paar. Da heißt es erst in Vers 7, jedem Einzelnen von uns hat Gott einen Anteil an den Gaben gegeben. Jeder in einem bestimmten Maß. Und dann sagt er, ein Zitat aus dem Alten Testament und legt das aus und dann sagt er in Vers 9, Christus ist hinaufgestiegen in den Himmel. Das bedeutet ja, dass er erstmal hinabgestiegen ist in die tiefsten Teile der Erde, also ans Kreuz, ins Grab. Und dann aber ist er hinaufgestiegen in den Himmel, um von dort aus seiner Gemeinde Gaben zu geben. Vers 11, er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Und dann hat er ein paar Beispiele in Vers 11. Er hat der Gemeinde die Apostel gegeben, die Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde aufgebaut wird, wie gesagt. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Reife gelangen, also erwachsen werden. Ja? Nach dem Maßstab von Christus selbst. Also erwachsen werden heißt im Endeffekt, Christus ähnlich zu werden. Jetzt nochmal ganz kurz, wollte ich nicht alles nur überfliegen. Was ist das mit diesen Beispielen, die er hier aufzählt? Als Gaben, als besondere, sage ich mal, Gaben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Das ist ja schon was Besonderes, weil da geht es um Personen. Es gibt ja auch Gaben, die einfach so jede Person geschenkt hat. Entschuldigung, haben wir ja auch schon im ersten Teil gelesen. Jedem ist eine Gabe geschenkt worden. Aber hier in diesen Beispielen geht es jetzt um Personen, die als solche der Gemeinde geschenkt sind. Und das ist schon ein bisschen ein besonderer Gedanke, den er hier einflechtet. Und Apostel und Propheten, würde ich sagen, gibt es heute so nicht mehr in diesem Sinn. Oder? Wenn wir nochmal zurückdenken an Kapitel 2, was wir dort gelesen hatten, Kapitel 2, Vers 20, da sagt er, dass die Gemeinde als das Haus Gottes aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Also die Apostel und Propheten haben die Grundlage gelegt, das Fundament, auf dem bis heute aufgebaut wird. Also das sind eigentlich die Schreiber des Neuen Testaments. Die Apostel und Propheten. In diesem engeren Sinn. Ja? Also gibt es heute nicht mehr, brauchen wir heute nicht mehr, das Neue Testament. Weiter zählt er auf Evangelisten, Hirten, Lehrer. Ja gut, das kann es heute natürlich noch geben. Klar. Ja? Evangelisten, die jetzt einfach Menschen, also die eine besondere Gabe dafür haben, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Ist ja nicht allein deren Aufgabe, aber sie haben halt eine besondere Gabe dazu. Und Hirten, die eine besondere Gabe dazu haben, diese Jungbekehrten dann in die Herde einzufügen und diese Herde zu weiden. Und Lehrer, die eine besondere Fähigkeit dazu haben, eben das Wort Gottes zu erklären. Und braucht man alles. Und gerade die Lehrer braucht man, deshalb werden sie zuletzt genannt, denke ich, damit die Gemeinde wächst. Weil nur das Wort Gottes ist ja die Nahrung, die uns wachsen lässt. Und darum geht es, dass wir wachsen sollen und erwachsen werden sollen. Wie gesagt. Dann der letzte Teil hier, warum sollen wir erwachsen werden? Da steht dann ab Vers 14. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Stattdessen, Vers 15, sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Darum geht es also. Dass wir da feststehen können. Und die Wahrheit festhalten können. Und natürlich hat jeder seinen Beitrag, den er dazu leistet. Das nennt er dann noch in den letzten beiden Versen. Hat er so ein Bild? Er sagt, es ist wie in einem Körper, wo jedes Glied seine Funktion hat und jedes Glied im Körper hat seinen Beitrag zu leisten, dass der ganze Organismus funktioniert, ja? Und zusammenhält. Und so sagt er da auch, dass wir alle, jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Dass wir also in diesem Sinn alle daran teilhaben. Wie gesagt, es sind nicht nur Evangelisten, Hirten, Lehrer oder so, und wir lehnen uns schön zurück, sondern wir alle haben natürlich einen Anteil. Wenn wir unsere Gabe benutzen, unsere Aufgaben wahrnehmen, dann ganz automatisch leistet jeder seinen Beitrag dazu. Ja, das war schon eigentlich der erste Teil, der Bereich der christlichen Gemeinde. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Ich finde, der wird fast noch spannender. Auch wenn wir den vielleicht erst heute nicht mehr ganz schaffen, aus Zeitgründen, aber zumindest den ersten Teil vom zweiten Teil. Da wird es jetzt auch ausführlicher. Da wird Paulus tatsächlich interessanterweise ausführlicher hier. Und sehr praktisch. Und er sagt erstmal, wieder ganz, ganz grob im Überblick, wir sollen nicht mehr so leben wie die Gottlosen. Denn die meisten, die den Brief erhalten haben, kamen ja aus den Heiden, hatten sich da bekehrt zu dem lebendigen Gott. Und er sagt, wir sollen nicht mehr so leben wie die Gottlosen. Zweitens, sondern jetzt das neue Leben zeigen, das wir haben. Und dann wird er ganz konkret, er sagt, was bedeutet das? Es bedeutet, statt wie früher Lüge, jetzt Wahrheit reden. Und für die Wahrheit würde ich auch mit Eifer eintreten. Und das bedeutet, statt wie früher zu stehlen, jetzt ehrlich zu arbeiten, um dann auch was abgeben zu können. Und das heißt, statt wie früher unnütze Worte zu plappern, die keinem nützen oder vielleicht sogar eher schaden, zur Erbauung beizutragen des anderen, des Gegenübers, ja? Und zur Förderung der Geistlichkeit. Und das heißt, statt wie früher irgendwelche Bosheiten auszuleben, lieber Güte, also das Gute zu tun und zu vergeben. Schauen wir uns das ein bisschen der Reihe nach nochmal im Einzelnen an. Aber das ist schon mal der Überblick. Und eigentlich ist damit auch schon ziemlich alles gesagt. Aber jetzt nochmal im Detail ein bisschen. Wie gesagt, erstens, nicht mehr wie die Gottlosen leben. Das lesen wir ab Vers 17, Kapitel 4, Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ja. Vers 18, ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen, sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt, denn in ihrem Inneren herrscht Unwissenheit über Gott, weil sie ihr Herz verschlossen haben, ihr Gewissen ist abgestumpft. Vers 20, ist jetzt der zweite Teil schon. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Vers 22, ihr wurdet gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen betrügerischen Begierden nachgeht und sich selbst ins Verderben stürzt. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen, den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist. Ah, also den alten Menschen ablegen, also das alte Leben da. Stattdessen jetzt das neue Leben, das wir geschenkt bekommen haben, zu zeigen. Ja? Das ist abstrakt. Und dann wird er, wie gesagt, konkret. Und sagt, was bedeutet das jetzt ganz konkret? Anhand von ein paar Beispielen. Natürlich kann man die Liste beliebig lang fortsetzen. An Beispielen. Ist immer so mit Beispielen. Ne? Ist natürlich nicht darauf beschränkt. Aber es sind halt ein paar Beispiele, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommen. Diese vier plus Beispiele. Und wie gesagt, das Erste, was er sagt, ist das mit der Lüge. Vers 25. Darum legt alle Falschheit oder alle Lüge ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Ah, aber interessant, wie er das formuliert. Also, erstens ist interessant, dass er nicht nur sagt, nicht mehr stehlen, das reicht schon. Das sagt er nicht. Er sagt, bitte nicht mehr stehlen, sondern dafür arbeiten. Oder nicht mehr lügen, wie hier, sondern dafür Wahrheit reden. Also immer das Positiv, was er noch oben drauf setzt. Und interessant ist auch, wie er das jetzt hier so sehr allgemein fasst und sagt, legt ab jede Art von Lüge. Alle Falschheit. Also man kann ja auf verschiedene Arten lügen, oder nicht? Also ich kann es. Man kann ja nicht einfach nur so platt lügen, sondern man kann ja auch so reden, dass es zwar dem Wortlaut nach wahr ist, aber etwas Falsches suggeriert wird beim Gegenüber. Man kann auch, das ganze Leben kann eine Lüge sein. Man kann sogar, also Heuchelei, man kann sogar eine Frömmigkeit heucheln, die gar nicht da ist. Ist auch eine Lüge. Also jede Art von Lüge, sagt er, ablegen. Und stattdessen Wahrheit reden. Und sagt, das kann ja auch gar nicht anders sein unter uns. Und dann sagt er, fügt er noch hinzu, das mit dem Zorn, also es geht schon davon aus, dass wir uns mit Eifer für die Wahrheit einsetzen. Und da gibt es auch sowas wie einen echten, gerechten Zorn. Ja? Also das sieht man ja auch im Alten Testament, Mose oder andere, Samuel, die da wirklich, wo es heißt, im glühenden Zorn sind sie da aufgetreten, vor dem Pharao zum Beispiel oder so. Also weil sie über diese schreiende Ungerechtigkeit wirklich zornig waren. Und das ist doch richtig so. Ja? Denen ging es um die Wahrheit. Aber es gibt natürlich auch einen falschen Zorn. Das ist ja klar. Es gibt einen fleischlichen Zorn, dass man einfach wütend ist, so persönlich beleidigt oder sowas. Darum geht es nicht. Sondern es geht um diesen echten Zorn. Deshalb sagt er hier in Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also wenn zornig, dann soll es wieder ein echter Zorn sein, ein richtiger und kein fleischlicher. Auch der Herr Jesus übrigens war zornig. Denkt man vielleicht nicht so auf Anhieb dran, aber natürlich war das so. Wenn man zum Beispiel, das lese ich jetzt doch noch, die Stelle in Markus 3, weil das hilft uns auch ein bisschen zu verstehen, was ist gerechter Zorn. Diese Stelle liest in Markus 3, da in der Synagoge am Sabbat, wo da der Mann mit der verdorrten Hand ist, der dringend Heilung braucht. Und sie lauern nur darauf, ob sie ihm da nicht eine Falle stellen könnten. Der am Sabbat arbeitet sozusagen, indem er heilt. Vers 4 am Ende, oder Vers 4 am Anfang lese ich schon. Jesus spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Ist es erlaubt, zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Das war auch so eine Heuchelei. Ne? Die aber schwiegen. Ich sage jetzt mal nichts, da kann ich nichts Falsches sagen. Und das hat natürlich den Herrn Jesus zornig gemacht. Also diese Art hat ihn zornig gemacht. Kann ich verstehen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, steht in Vers 5. Er blickte auf sie umher mit Zorn. Dann wird aber hinzugefügt, das ist jetzt wichtig, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Ja? Und dann spricht er zu diesem Menschen, strecke deine Hand aus und halte ihn. Aber man sieht hieran, bei diesem gerechten Zorn, der ist immer verbunden mit einer Betrübnis. Das ist nicht einfach nur so eine heiße Wut, sondern es ist verbunden mit einer Betrübnis. Ja. Es geht ja auch nicht darum, es geht halt um Gott, es geht um die Wahrheit. Ja. Es geht nicht um mich oder so, sondern es geht um Gott. Und deshalb ist es auch so, wie wir hier in Epheser 4 gelesen haben, dass wir das relativ schnell wieder ablegen können. Weil es ist ja Gottes Sache. Und dann kann man es auch an Gott wieder abgeben. Ja. Und deshalb heißt es hier, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also wenn man dann abends nochmal so ins Gebet geht und das alles nochmal so überdenkt, dann weiß man auch, okay, es ist ungerecht. Die Welt ist vieles, was man sich jetzt vorstellen könnte, was ungerecht ist in der Welt. Und das macht mich zornig. Da wird dein Name gelästert und da wird er mit Füßen getreten und sonst was. Ja. Aber es ist deine Sache. Und man kann es wieder an Gott abgeben und sich dann ruhig schlafen legen sozusagen. Und so soll es sein, das gehört also auch zum gerechten Zorn dazu, dass man das dann wieder abgeben kann. Und dann gibt bei dem Teufel auch keinen Anknüpfungspunkt. Das war der zweite, also der erste Punkt, kann man sagen. Dann der zweite Punkt, wieder früher, heute, im Zusatz. Vers 28, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen. Und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Das ist der Anhang. Also, statt zu stehlen, arbeiten. Auch hier wieder, stehlen, ist ein sehr weiter Begriff, Diebstahl. Es meint ja nicht nur, dass man im Supermarkt etwas mitgehen lässt oder so. Sondern man kann ja auch stehlen, indem man Steuern hinterzieht. Zum Beispiel. Ja. Oder sonst irgendwie vom Staat irgendwie den betrügt und da alles abzuschöpfen sucht, was es so an Hilfsmitteln gibt, statt zu arbeiten. Was weiß ich. Ja, es gibt viele Möglichkeiten zu stehlen oder anderen auf der Tasche zu liegen, statt selber zu arbeiten. Ja. Das sollen wir nicht. Sondern wir sollen, jetzt wieder positiv, wirklich selber arbeiten und den eigenen Lebensunterhalt verdienen, auf eigenen Beinen stehen, wenn möglich. Ja? Ich weiß, es gibt natürlich Situationen heutzutage, leider Arbeitslosigkeit, das ist ein großes Problem, wo das Menschen nicht mehr möglich ist, aber vom Prinzip erstmal, man möchte doch gern arbeiten und nicht anderen auf der Tasche liegen, oder? Und Arbeit ist was Gutes. Also wer wirklich arbeitslos ist, dieses Problem hat, der weiß, dass Arbeit was Gutes ist. Ja. Ich stöhne manchmal, weil ich denke, wird auch ohne besser gehen vielleicht, aber nein, wir brauchen Arbeit. Wir brauchen tatsächlich Arbeit. Es ist was Gutes. Es gibt viele Gründe, warum wir arbeiten. Wie gesagt, es tut uns gut. Wir können unseren eigenen Lebensunterhalt verdienen, die eigene Familie versorgen. Wir kommen nicht auf dumme Gedanken. Ja. Aber es gibt noch einen Grund, warum wir arbeiten. Es ist dieser Anhang jetzt. Damit wir was abgeben können an die, die wirklich in Not sind. Ja. Auch das ist ein Grund, warum wir arbeiten und Geld verdienen wollen. Natürlich hat Arbeit auch mit Geld verdienen zu tun. Wir wollen Geld verdienen, aber auch, um etwas abgeben zu können. Ja. Denkt man vielleicht dann nicht immer so dran. Das wäre der zweite Punkt. Dann der dritte Punkt, Vers 29. Kein unnützes oder böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, auch wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Das ist jetzt der dritte Punkt. Ja. Also keine unnützen oder bösen Worte, die dem anderen gar nichts nutzen, ihm vielleicht sogar eher schaden. Destruktives Geschwätz. Ja? Braucht man nicht. Sondern stattdessen so etwas mitzuteilen, zu geben, auch zu sagen, was dem anderen gut tut, was den aufbaut, was ihm hilft. Man muss natürlich auch überlegen, was braucht denn der andere gerade? Ja, kommt damit dazu ein bisschen. Dass wir Worte haben, die Gnade darreichen, wie das wörtlich heißt. Also dem anderen Erbauung geben. Das ist dann wirklich ein nützliches Wort zu seiner Zeit. Und das ist ja auch das, was der Heilige Geist möchte. Wir haben ja vorhin gesehen, der Heilige Geist will, dass wir alle erbaut werden und wachsen. Erwachsen werden. Also, wenn wir das also nicht so machen, sondern reden hier destruktive Dinge, dann ist das, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Das ist gegen den Heiligen Geist. Aber wenn wir im Sinn des Geistes reden, dann fördert es das Wachstum, die Geistlichkeit. Den Heiligen Geist, den haben wir ja als Siegel. Da macht das auch noch eine kleine Ausführung, das überspringe ich jetzt. Und wir kommen dann zum vierten Punkt aber, zum letzten. Vers 31, da macht er erstmal eine große Aufzählung. Und sagt, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, jetzt ist also gemeint der negative Zorn offensichtlich, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Also hier ist wieder ganz allgemein, irgendeine Form von Bosheit hat bei uns nichts verloren. Vers 32 geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ja, wunderbar. Ja. Also statt irgendeiner Art von Bosheit, was auch immer, geht freundlich miteinander um, so heißt es hier, oder seid gütig zueinander. Freundlich sowieso sein gegenüber allen, haben wir gesehen, aber auch untereinander erst recht, ne? Freundlich. Und dann sagt er noch mitfühlend, empathisch, ist auch eine wichtige Sache. Hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit dem letzten Punkt, den er dann noch anfügt, mit dem Vergeben. Also wenn ich jetzt Mitgefühl habe, ist es auch einfacher mit dem Vergeben. Also wenn ich immer davon ausgehe, wenn mich irgendwas verletzt, das war bestimmt, weil der andere in seiner Bosheit mir wehtun wollte. Wenn ich davon ausgehe, dann ist es immer schwer mit dem Vergeben. Ne? Aber wenn ich mal davon ausgehen kann, ja, vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. Ne? Hat er Kopfschmerzen gehabt oder so, war einfach übel gelaunt und die Hitze und was weiß ich. Und dann kam es halt dumm raus und ich hatte Mitgefühl dafür. Dann ist es einfach mit dem Vergeben. Logisch. Obwohl Vergebung nicht nur dazu da ist, den anderen zu entlassen, sondern Vergebung ist sogar vielleicht noch mehr dazu da, uns selbst zu entlasten, loszulassen. Und das ist ein wichtiger Punkt, da will ich noch ganz kurz dabei stehen bleiben, weil man den auch leicht vergisst, aber es ist wichtig. Ja? Dieses Loslassen für sich selbst. Ich habe mal gelesen von irgendeiner, ich glaube, es war eine Frau oder ein Mann, ist jetzt auch egal, Opfer eines Gewaltverbrechens. Und die oder der hat gesagt, ich habe keine Ruhe, bis der Straftäter endlich vor Gericht steht und richtig verurteilt ist. Aber es muss auch richtig sein, lebenslänglich oder so. Vorher habe ich keine Ruhe. Und er hat diesen Groll die ganze Zeit gehabt. Und wer, der hat einen besseren Anwalt als ich, der muss ins Gefängnis gehen. Und das ist das Gegenteil von Vergebung. Und damit tut sich diese Person ja keinen Gefallen. Also will die jetzt ein Leben lang gebunden bleiben an dieses, an ihr Opfer sein und an diesen Täter negativ gebunden bleiben? Macht das Sinn? Natürlich nicht. Hat ja keinen Sinn. Ja? Und da muss man halt auch loslassen können. Und das ist Vergebung, dass man loslassen kann. Denn was ist denn, wenn jetzt der andere doch freigesprochen wird und das Gericht sagt, er ist halt schuldunfähig oder milderte Umstände und so? Man muss für sich selbst loslassen können. Das ist ganz wichtig. Ja? Egal bei welchen, nicht nur bei solchen Straftaten, sondern bei allem anderen auch. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da kann man auch nicht sagen, so ein paar Kleinigkeiten kann ich schon leicht loslassen, aber so richtig große Sachen wie so eine Straftat, da kann ich, oh, da wird es schwierig. Sondern hier steht, vergebt einander, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und was hat Gott uns vergeben? Alles. Gott hat da nicht irgendwie gesagt, ich kann dir zwar vergeben, aber nur wenn deine Reue so richtig echt ist und umfassend. Nur dann kann, hat Gott nicht gesagt. Ja, natürlich nicht. So, Gott hat uns einfach alles vergeben. Und hat gesagt, ich gebe dir eine neue Chance, komm, wir fangen neu an, sozusagen. Vergiss es. Und das ist Vergebung, ja, die ist umfassend. So, jetzt kommen wir nicht mehr zum nächsten Teil. Und das ist auch dann vielleicht besser so, sonst wird es zu viel. Der zweite Teil ist hier noch nicht abgeschlossen, sondern es geht dann weiter in Kapitel 5. Das ist dann gerade, das knüpft dann so ein bisschen an. Da geht es um Liebe. Gott ist unser Vorbild für Liebe und für Heiligkeit und so weiter. Und das wollen wir aber dann nächstes Mal, wenn Gott will, dann noch betrachten. Das würde jetzt zu weit führen, wie gesagt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also dieser praktische Teil des Epheserbriefes umfasst die letzten drei Kapitel eben. Und das kann man schön einteilen mit diesen drei konzentrischen Kreisen. Den ersten Kreis haben wir uns schon angeschaut, also die Ermahnung im Blick auf diesen Bereich der christlichen Gemeinde. Gaben, Wachstum, jeder hat seinen Beitrag. Und wir haben uns begonnen damit, diesen zweiten Bereich uns anzuschauen, und da sagt Paulus eben, ihr sollt nicht mehr so leben wie früher, wie die Gottlosen, sondern ihr habt jetzt neues Leben bekommen und sollt das auch zeigen. Und er macht es ja noch ganz konkret, Lüge, Wahrheit statt Diebstahl, Arbeit, statt unnütze Worte, Erbauung, statt Bosheit, Güte und so weiter. Ja. Und deshalb, wie gesagt, keine vollständige Liste, das könnte man ja immer so weiterführen. Wir sollen einfach das neue Leben zeigen, würdig wandeln der Berufung. Vielen Dank.